Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Das Ocean Race steht vor der Tür und genau deshalb ist Boris Herrmann in Town, in Kiel, wo es übermorgen, also am 10. August, losgeht. 7 Rennställe starten dann auf der ersten Etappe von Kiel nach Portsmouth in England, wo sie 4 bis 5 Tage später erwartet werden. 4.500 Seemeilen und 6 Wochen knallhartes Imoca Racing warten auf die besten Skipper, die es zurzeit sicherlich gibt. Wir stehen mit Boris Herrmann vom Team Malizia vorm Kieler Yachtclub direkt an der Förde und ich erwarte, dass wir am Ende dieses Interviews eine riesige Menschentraube um uns herum stehen haben werden. Boris, wie gehst du damit um?
Ja, zum Glück stehen wir hier ein bisschen weiter unten, dass wir hoffentlich ungestört weiterreden können. Aber ja, wenn ich hier auf der Kiellinie lang gehe, dann kann man sich schlecht durchgehend unterhalten. Aber es ist einfach toll, die Resonanz der Leute hier, dass Segelsport begeistert und große Unterstützung der Kieler, aber auch viele Zugereiste, die sich das hier angucken.
Du hast in Kiel studiert, kommst jetzt zurück nach Hause, in Anführungsstrichen. Wie ist das für dich?
Ja, es ist jetzt eigentlich immer so in meinem Segelleben, dass ich weit reisen muss zum Start, zum Event, nach Frankreich oder in andere Länder. Und jetzt wirklich mal zu Hause zu starten, ist natürlich auch ein Heimvorteil. Ich kenne mich hier aus und ich fühle mich hier zu Hause und das macht es deutlich einfacher für mich.
Was sagst du zu den Fans? Du wurdest gestern ja schon fast wie ein Fußballstar empfangen.
Ja, es ist ja ganz erstaunlich, wie toll hier die Leute, die den Flyby angenommen haben, und das zieht sich ja zurück durch alle großen Segelveranstaltungen. Kiel hat einfach dieses Kiel Sailing City. Und natürlich viele Leute kommen auch aus anderen Städten, glaube ich, hierher gereist. Wäre mal interessant, die Statistiken zu sehen. Wie also doch einfach Segelsport in Deutschland doch eine ganz tolle Resonanz findet, ist wunderbar zu sehen.
Wie geht's dir persönlich damit, dass du nicht mehr einfach nur Boris Herrmann bist, sondern du bist halt einfach jetzt eine Berühmtheit?
Gute Frage. Also das im Alltag ist es jetzt ja nicht die ganze Zeit so, ne? Hier um so ein Event rum ist es klar, da spielt man einfach mehrere Rollen. In einer Rolle bin ich gerne da für die Leute, keine Unterschriften, und das ist auch echt nett. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Fans und vielen Dank an Aldi. Es ist eigentlich irgendwie nur positiv. Ganz selten, und ich kann mich ehrlich gesagt kaum daran erinnern, dass wir so gebasht werden und Leute uns irgendwie kritisieren. Das ist ja, das muss total anstrengend sein, und wir haben einfach nur positive Vibes. So. Also vielen Dank dafür.
Wir kommen zum Ocean Race. Wie wichtig ist dir das? Oder ist es auch wieder nur irgendeine Etappe, die man so abfrühstückt, um dann am Ende sich doch immer noch weiter zu verbessern? Oder wie ist es für dich?
Nee, das Ocean Race ist das wichtigste Rennen dieses Jahr und auch nächstes Jahr mit eingeschlossen. Letztes Jahr war es das Vendée Globe. Das ist ja auch für mich nicht ganz so gelaufen mit dem 12. Platz am Ende, wie ich geträumt hätte. Und auch ein bisschen eine Chance, vielleicht zurückzukommen. Also 12. kann ich hier nicht werden, weil wir sind 7 Schiffe. Aber ich hoffe, wir werden nicht 7. Und insofern wollen wir hier natürlich aufs Podium und eine Top-Platzierung und nochmal so ein Ausrufezeichen setzen mit diesem Schiff, wo ich so viel Herzblut reingesteckt habe, was danach neue Wege geht mit neuen Farben, einem neuen Namen und einer italienischen Skipperin, die das ab Oktober übernimmt. Und bis dahin ist es jetzt mein letztes Rennen auf diesem Schiff. Und da will ich nochmal richtig zeigen, was in diesem Schiff steckt.
Jetzt hast du ein ganz frisches Team am Start, absolut international. Wie funktioniert da eure Teamwork?
Teamwork haben wir sowohl an Land als auch auf See. Wir haben 28 Tage Events an Land, 28 Tage Segelzeit ungefähr geschätzt grob. Das heißt, das Rennen wird auch an Land gewonnen. Es ist ja auch Teil des Reglements hier, dass man nur eine begrenzte Anzahl an Technikern einsetzen darf, um das Schiff in Stand zu halten. Die müssen also auch gut wissen, was sie tun. Und dann ist es natürlich auch eine logistische Aufgabe, diese ganze Sache zu bewältigen. Aber das als Team, ich glaube, über alle Zweifel erhabene Champions, die mich hier begleiten. Und bemerkenswert auch, dass wir halb Männer, halb Frauen sind. Das ist jetzt nicht so geplant, aber das hat sich auch so ergeben. Und aus jetzt gerade diese Zusammenstellung hier, jeder aus einem anderen Land kommt. Also diese Mannschaften eigentlich aller Schiffe sind internationale Teams. Das Rennen, unsere Rennfamilie und Community hier ist sehr, sehr international. Deswegen hat dieses Rennen ja auch den Slogan eigentlich ganz gut passt, Connecting Europe.
Und eigentlich einem Schiff auf diesen Werbebannern eine eigene Nationalflagge zu geben, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil wir alle internationale Teams sind.
Weil ihr müsst euch schon gut abstimmen.
Ja, wenn wir jetzt hier Sonntag zur Startlinie rausfahren, segeln wir das erste Mal zusammen. Wir sind zwar alle auf dem Schiff schon gesegelt, aber noch nie in der Konstellation. Wir sind ja insgesamt 6. Das heißt, wir haben 2 Auswechselspieler, die wir ein- und auswechseln können. Wir sind 4 jeweils pro Etappe an Bord, davon immer mindestens eine Frau. Ja, so machen wir das hier und ich glaube, das wird richtig gut.
Jetzt ist die Startlinie am Sonntag relativ weit draußen. Das hat natürlich Sicherheitsgründe, ist aber für die Zuschauer vielleicht nicht so gut. Wie schätzt du das ein?
Also beides finde ich legitim und das ist sicherlich gut entschieden worden und gut abgewegt worden. Es ist ja auch eine Diskussion mit den lokalen Behörden, was kann man erlauben, was nicht. Die Boote können auch auf jeden Fall nicht die 8 Knoten Maximalgeschwindigkeit hier berücksichtigen. Insofern hat das vielleicht auch bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. Und es wird ja für die Leute hier an der Kiellinie auch möglich sein, die Parade morgens am Sonntag zu sehen, die Boote zu sehen. Und dann wird es sehr gut natürlich auch live zu sehen sein, digital meine ich. Und wer dann in Bölk, Schicksee oder Laboe ist, wird sicherlich auch einiges sehen können oder auf den Booten, die vielleicht rausfahren.
Erzähl uns ein bisschen von den Qualen, die euch beim Ocean Race Europe erwarten. Wie hart wird das Ganze?
Ja, so ein langes, kaltes Rennen durch Südmeer, wie wir es im letzten Ocean Race gemacht haben, von Kapstadt bis nach Brasilien, das kann natürlich sehr entbehrungsreich sein und es würde ich sagen, es ist durchaus am Ende des Tages härter oder zumindest phasenweise härter, aber ganz anders wird es hier auch hart sein, eben sehr brutal intensiv und das über diese einfach einem abverlangt, alle halbe Stunde zu wenden oder irgendwas zu ändern und die Segel zu wechseln und auf die neuen Windbedingungen, die sich an der Küste ständig ändern, immer wieder einzustellen. Also dafür ist es Sommer in Europa und wir kommen dann immer wieder an tolle Orte. Also es hat eine ganz andere Art von Herausforderung als diese ganz langen Etappen, die wir sonst segeln.
Hast du noch Bammel vor so einem Rennen? Hast du noch so dieses schreckliche Bauchkribbeln, bevor es losgeht?
Ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, weil es ist auch das letzte Rennen mit meinem Schiff, das wir jetzt 4 Jahre hatten. Also mit dem Schiff beschäftigen wir uns jetzt seit 6 Jahren. Und ja, ich will einfach mit diesem Schiff auch einen schönen Abschluss schaffen. Und natürlich haben wir jetzt hier so starke Konkurrenz. Wir haben 7 Schiffe insgesamt am Start und alle können auf dem Podium landen. Viele von denen können, glaube ich, das Rennen gewinnen. Und es wird an kleinen Details entschieden werden. Deswegen große Intensität und Aufmerksamkeit. Und das macht mich schon so ein bisschen beklommen, respektvoll vor dem Rennen und ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt.
Und man muss eben auch sagen, dass es hier in der Kieler Förde echt eng zugeht. Ihr seid jetzt erstmal nicht auf dem offenen Ozean, sondern hängt ganz schön dicht aufeinander bei ziemlich hohen Geschwindigkeiten mit 7 Imokas in der Förde.
Es kann auch mal ganz schnell durch blöde Umstände sofort zu Ende sein. Das hat man gesehen beim letzten Ocean Race Europe, hatte das Team 11 Sauer, auf dem Justine war, 2 Kollisionen und dadurch dann auch ihren eigentlich verdienten Sieg dann damit dann am Ende nicht umsetzen können.
Geht dir sowas auch mal durch den Kopf?
Ja, also eins der eminentesten Gefahren ist, hier an der Startlinie zusammenzustoßen oder bei einem Speedrun morgen hier irgendwo gegen ein anderes Boot zu kommen, gegen eine Fahrwassertonne und so ein Foil, was bei uns an der Seite rausragt und natürlich einen großes Risiko für so eine Kollision beinhaltet, das dauert fast ein Jahr, so ein Ding zu bauen. Es ist immens teuer und nicht versichert. Also da ist schon ein bisschen Risiko und Aufregung. Wenn wir dann erstmal raus sind, weg von den anderen, weg von diesem ganzen Untiefen, dann können wir uns wirklich auf unsere eigentliche Arbeit konzentrieren.
Wie gehst du ran? Ich meine, klar, du willst immer gewinnen, aber ist das möglich mit 4 neuen Leuten, die zum ersten Mal zusammensegeln?
Die Leute sind natürlich nicht irgendwer, sondern, glaube ich, fast die besten Leute, die man so finden kann. Deswegen haben wir sie auch ausgesucht. Und der Will Harris, der mit an Bord ist, ist seit 2019 mein Co-Skipper, meine rechte Hand und mein enger Vertrauter im Team. Und der ist sehr, sehr viel mit dem Schiff gesegelt und jetzt auch zuletzt das letzte große Rennen um England hervorragend 4. geworden mit Cole, die jetzt auch an Bord ist. Also in verschiedenen Kombinationen haben wir natürlich alle sehr, sehr viel zusammen gemacht und Justine kennt sich unheimlich gut aus, unsere Navigatorin bei dieser Etappe, die Schweizerin Justine Metro. Sie ist einfach, glaube ich, mit Fug und Recht die beste Seglerin der Welt. So, insofern, glaube ich, wird das auf Anhieb super funktionieren.
Wie bereitest du dich vor? Also erstmal körperlich und natürlich auch mental. Oder bist du einfach so fit in allen Bereichen, dass du sagst, nee, ich gehe da so rein, ich bin fit?
Wir haben organisiertes Training in Frankreich, wo wir also mit Coaches, Debrief, Datenanalyse mit unseren stärksten Konkurrenten uns messen regelmäßig. Das haben wir jetzt gemacht. Danach ist das Team ohne mich beim Rund-England-Rennen dabei gewesen. Ich wollte einfach die Saison auch nicht zu intensiv gestalten, um den Kopf ein bisschen frei zu haben und mich auch erstmal von der Vendée Globe zu regenerieren und zu erholen, wieder zu landen. Das ist schon, das braucht auch Zeit. Und jetzt bin ich eigentlich bereit zu neuen Schandtaten und jetzt kann es losgehen. Und gesegelt habe ich auf dem Boot äquivalente Distanz der Erde, halbe Strecke Erde-Mond.
Wow.
Also ich habe meinen Soll erfüllt, mit diesem Boot zu üben, glaube ich.
Du hast eine Onboard-Reporterin mit dabei. Sag uns kurz, wie ist ihr Job? Wie schafft die das bei dem Wellengang, bei dem Geballer da draußen, bei der Enge? Was macht die? Wie geht das? Was ist das für ein Job?
Also ich glaube, der Job der Onboard-Reporter ist einer der härtesten Jobs, die es gibt auf der Welt. Hier ist man wirklich wochenlang alleine, auch als Outsider in diesem Team, gar nicht richtig integriert. Man darf ja nicht selber mitsegeln, man darf die Winchkurbel und Leinen nicht anfassen, man hat keinen Arbeitsplatz, man muss den Laptop irgendwie auf den Knien festklemmen, wird hin und her geworfen im nassen Boot, hat keinen richtigen Schlafplatz und ist immer so ein bisschen im Weg der Segler, die einen vielleicht hin und her kicken und eigentlich natürlich das Boot schnell segeln wollen, aber für diese ganzen Anfragen des Onboard-Reporters so wenig Zeit wie möglich hergeben wollen. Und der Onboard-Reporter kriegt gleichzeitig den Druck vom Rennveranstalter und den Sponsoren, irgendwelche Dinge zu produzieren und Anfragen zu beantworten. Also ich glaube, es ist wirklich keine einfache Antwort.
Wir hatten in der ersten Vendée Globe miteinander gesprochen und da sagtest du, erinnere mich dran, wenn ich wieder an Land bin, dass ich nie wieder sowas mache. Dann hast du die zweite gemacht und am Ende wird es wahrscheinlich auch eine dritte, vierte und fünfte geben, oder?
Also auf jeden Fall eine dritte. Das ist alles schon in trockenen Tüchern. Das neue Schiff ist im Bau, wird nächstes Jahr im Juni ins Wasser kommen. Ich freue mich riesig drauf. Es wird ein ganz tolles Schiff. Ganz anders als das jetzige. Es hat Steuerräder. Wir werden das aktiv steuern im Ocean Race um die Welt. Nicht die ganze Zeit natürlich, aber da wollen wir dann noch ein letztes Quäntchen rausholen in bestimmten Bedingungen. Und es sieht total schnittig aus. Ganz schönes Schiff wird das. Und ja, und dann geht's weiter. Vendée Globe 28, 29 ist dann sozusagen vielleicht, ja, mein nächstes Karriere-Highlight und mein ganz großes Ziel. Natürlich will ich erstmal jetzt das Ocean Race gewinnen. Deswegen ist das hier ganz wichtig, dass wir hier uns gut zusammenfinden. Hier möglicherweise, vielleicht sollten wir es hier nicht gewinnen, viel daraus lernen, viel daraus mitnehmen, um unsere Kampagne dann gut aufzustellen, um die Crew gut zu justieren. Und das werden dann ganz spannende Jahre. Aber ein viertes Vendée Globe, das ist schwer zu sagen. Also es reicht jetzt erstmal, wir haben einen Plan bis 2030. Bis zu Ende der Dekade sind wir aufgestellt. Und das kann man ja auch nicht von vielen Akteuren sagen, dass sie jetzt so lange sortiert und aufgestellt sind und finanziert sind. Insofern, das ist schon eine ganz privilegierte Situation.
Du bist jetzt Mitte 40. Ja, und ich weiß selber, dass man irgendwie nicht mitkriegt, dass man älter wird. Und dennoch ist es im Leistungssport natürlich so, man merkt's. Wie geht's dir damit?
Ja, ich glaube, Mitte 40 ist ein gutes Alter für so ein Leistungsmaximum in unserem Sport. Vielleicht auch noch einen Ticken älter. Wir haben den Sieger des letzten Vendée Globes, also des 2021 Vendée Globe, der war 47 oder 46. Und das ist ein typisches Alter für Vendée Globe-Sieger. Tendenz ein bisschen jünger werdend, weil die Schiffe eben auch physisch anspruchsvoller werden. Aber es ist ja ein Erfahrungssport. Und es gibt deswegen auch immer ganz starke Leute, die über 50 sind, an die 60 ran in unserem Sport. Und man muss natürlich sich körperlich erhalten, aber man muss jetzt nicht der 100-Meter-Läufer sein, der Athlet, wo alles auf jede Sekunde ankommt. Es ist ein Erfahrungssport, ein Kopfsport, und ob ein Manöver eine Sekunde länger dauert, ist bei dem Rennen um die Welt nicht der ausschlaggebende Faktor. Es ist natürlich wichtig, halbwegs in Shape zu sein, aber der Erfahrungsfaktor, die Strategie, das ist das Entscheidende.
Jetzt musst du natürlich trotzdem wahnsinnig schwere Segel schleppen, ja. Du musst da wirklich körperlich ran. Ist es da wirklich fast egal oder sagst du, irgendwann ist es wahrscheinlich dann doch nicht mehr so möglich?
Also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt so eine Grenze setzen würde, weil ich finde auch, dass 40 ist das neue 20 oder wie sagt man, ja? Oder ich habe jetzt am letzten Sonntag hier mit einem Gast gesegelt. Vor Strande sind wir nach Schleimünde gesegelt mit 34 Knoten Geschwindigkeit. Er war 89 und hat es sehr genossen. Also es ist einfach toll und inspirierend, wenn man Leute sieht, die im Alter fit sind und auch und Sport betreiben. Und Segelsport kann man eben wirklich lange machen. Wir haben diese große deutsche Koryphäe Jochen Schümann, weit in den 70ern, ist immer noch voll dabei, voll aktiv als Taktiker auf den Rennjachten dieser Welt, gefragt nach wie vor, gewinnt die Weltmeisterschaften. Also das ist einfach was ganz Besonderes in unserem Sport. Natürlich ist er ein Ausnahmeathlet, auch absolut körperlich fit. Insofern ist aber auch vielleicht trotzdem interessant, was kann man nach einer dritten Vornie Globe sich noch für andere Lebensziele setzen?
Lass uns ein Wort über die Umwelt sprechen. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja toll, der tut so, als ob er was für die Umwelt tut, ne? Fährt aber mit so einem Imoca rum, was jetzt sicherlich nicht ideal ist, sagen wir mal. Welche Argumente gibst du denn?
Also ich finde, dass wir ja nicht unsere Existenz, unser Tun, unser Handeln per se in Frage stellen müssen. Oder dass das nicht mein erster Impuls ist, zu sagen, ich bin ja erstmal Segler und das schon lange und guck dann, was kann ich innerhalb meiner Aktivität beitragen und machen und das schrittweise verbessern. Ich glaube, so ein militanter Standpunkt, wo man komplett in Frage stellt, okay, wir sollten die Aktivität komplett einstellen, da kann ich nicht mitgehen. Das halte ich nicht für richtig. Außerdem glaube ich, dass wir viel bewegen können. Und wenn man jetzt überlegt, okay, wir wollen eine Öffentlichkeit bewegen, sensibilisiert zu sein über die Wichtigkeit des Schutzes der Meere, der Aktivitäten für Klimaschutz. Ich glaube, wenn wir pro erreichter Person, Emissionen pro erreichter Person, sind wir, glaube ich, mit so einem Rennen wie diesem unheimlich gut. Wir sind hier eine ganz kleine Community, die mit ein paar Bullis rund Europa einen Roadtrip macht. Es gibt sogar eine Regel des Veranstalters, nur 5 Techniker pro Team. Damit reduziert man wirklich überbordende Ressourcen, macht das hier mit kleinen Mitteln und erreicht eine große Öffentlichkeit. Wir segeln komplett rund Europa, wir erreichen Medien in aller Welt, aber vor allem natürlich schwerpunktmäßig Europa. Und das ist, glaube ich, also erreichte Leute pro Emission wahrscheinlich unschlagbar im Vergleich zu anderen Sport- und Kulturveranstaltungen. Ich meine, auch bei einem Rockkonzert habe ich Lastwagen, die das Schlagzeug transportieren müssen. Und wenn ich mich auf das Standbein dieser radikalen Kritiker stelle, dann kann ich eigentlich nur noch im Garten sitzen und wenn ich einen habe, hoffentlich. Also dann kann man nicht mehr viel machen und das führt eigentlich zu nichts, finde ich.
Wenn du irgendwann aufhörst, ne? Was kaufst du dir für ein Boot und wo segelst du hin?
Also ich liebe die Kieler Förde. Strande ist einer meiner Lieblingsorte. Da bin ich auch, habe ich wirklich so ein Heimatgefühl. Da habe ich ganz, ganz viel gesegelt und trainiert, intensiv gesegelt. Früher immer gegen Wolfgang Hunger, der war der Vorreiter.
5:05er.
5:05er Segler und auch Olympiateilnehmer etc. Insofern, also ich würde gerne hier die Gegend, also im Sommer gibt es nichts Schöneres, als in die dänische Südsee zu segeln.
Ja. Und was für ein Boot kaufst du dir?
Ein kleines Boot ist gut, weil in Dänemark in der Ostsee kann man nicht viel werden mit einer großen Yacht. Und ein kleines, handiges Boot, das reicht.
35 Fuß.
Ja, super.
Ja. Viel Spaß dabei. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück. Ich hoffe, du rockst Kiel und danke für alles.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.